Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Guten Tag, mein Name ist Karin Dohm. Ich bin CFO der Hornbach-Gruppe und dort seit Anfang des Jahres 2021 tätig.
Und wir sprechen über das Kalenderjahr 2022, sind inzwischen kurz vor Weihnachten. Da blicken ja viele üblicherweise zurück. Bei Ihnen geht es gar nicht ums Gesamtgeschäftsjahr, sondern um Q3 bzw. die neuen Monatszahlen. Das ist der Anlass unseres Interviews. Aber die übergeordneten 2022er Themen sind natürlich auch bei Ihnen die gleichen. Inflation, die Frage nach den Lieferketten, die noch größere Frage nach der Rezession. Ein Indikator für Inflation und Rezession sind ja immer auch Daten aus dem Einzelhandel. Bei Ihnen sind es Baumärkte. Ich habe mich gefragt, gilt das da auch als Indikator? Also wie schnell würde zum Beispiel eine mögliche Rezession bei Ihnen zu sehen sein?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind natürlich, genau wie Sie sagen, sind wir auch Händler, wie alle anderen Händler. Wir sind aber natürlich in einem, sagen wir mal, Spezialgebiet. Wir nennen das ja gerne Neudeutsch DIY oder auch Home Improvement. Das heißt, bei unseren Kunden, und wir haben Retail-Kunden, wir haben auch viele Handwerker, professionelle Kunden. Und da geht es immer darum, im Zweifelsfall in einer Immobilie, die da ist, eine Wohnung, ein Haus, vielleicht auch ein Garten, eine Terrasse, dort etwas zu ändern, zu renovieren, zu sanieren, zu erneuern. Und insofern ist das natürlich schon ein Gebiet, was auch immer etwas losgelöster ist von allgemeinen makroökonomischen Entwicklungen, aber nicht völlig unberührt davon. Und zum Beispiel schlägt sich ja, Sie sprachen es eben an, Inflation, Lieferketten und Ähnliches sind für uns natürlich ganz, ganz wichtige Themen.
Ja, dann wollen wir das mal anhand von Zahlen überprüfen. Bei Ihnen sieht man in Q3 ein Umsatzplus von 10,4%. Auf 9-Monats-Basis ist es ein Plus von 6,7%. Ich habe mich gefragt, wachsen Sie in Q3 dann stärker oder sind da die Preise einfach stärker gestiegen? So kommt ja bei ganz vielen Unternehmen in den letzten Monaten das Umsatzplus zustande, indem eben die Preise angehoben wurden.
Bei uns war es eine Mischung. Wir hatten im dritten Quartal einen Zuwachs an Kundeninteraktion. Wir hatten mehr Kunden, die bei uns waren. Wir hatten einen so gesehen realen Zuwachs auch im Umsatz, denn viele Menschen haben sich damit beschäftigt, wie sie zum Beispiel ihren Energieverbrauch reduzieren können in der Art und Weise, dass sie besser dämmen, dass sie vielleicht auch andere Fensterrahmen drüber nachdenken, dass sie die Steuerung ihrer Heizungsanlage oder ihrer Beleuchtung nochmal weiter digitalisieren. Solche Themen standen recht weit oben bei unseren Kunden auf der Agenda und das haben wir natürlich auch im Kaufverhalten gesehen. Das war eine Besonderheit im dritten Quartal jetzt.
Eigentlich muss ich ja noch eine weitere Umsatzzahl nennen, nämlich Sie geben auch einen währungs- und flächenbereinigten Umsatz an. Da ist das Plus dann nur noch in Anführungszeichen bei plus 3,4%. Flächenbereinigt bedeutet ja, dass Sie die 9 Filialen, die im Laufe des Jahres dazu kamen, rausrechnen. 4 Stück waren es, habe ich gesehen, in Nitra, Slowakei, Enschede, Niederlande, Konstanta, Rumänien und in Leipzig, also Deutschland. Machen die so viel aus oder waren es eher Währungseffekte? Was sorgt dafür, dass im Prinzip bereinigt nur noch 3,4% stehen?
Genau, das sind die Flächenbereinigungen, die wir da haben und Währungskursbereinigungen. Und der neue Markt in Leipzig, der kommt erst noch, der kommt Ende Februar. Das heißt, der ist in den Zahlen nicht drin. Wenn Sie insofern auf die Zahlen aus Deutschland schauen, da ist der flächenbereinigte Umsatz und der vollständige Umsatz ist identisch. Da gab es in diesem Jahr keine Änderung. Sie nannten die anderen neuen Märkte, die wir eröffnet haben in diesem Jahr. Und da ist es natürlich so, in den Ländern ist es dann einfach ein Unterschied, der zum Teil auch durch die neue Fläche getrieben wird. Bei uns, unsere Märkte sind sogenannte Big Box Märkte. Das heißt, wir reden hier im Zweifelsfall über einen Markt, der 10.000 Quadratmeter oder mehr hat. Und es macht dann natürlich schon für ein Land etwas aus, ob da jetzt ein zusätzlicher Markt ist oder nicht in einem Geschäftsjahr. Und deshalb bieten wir auch immer die Zahl einmal ohne diese neue Fläche an, in dem Jahr, wo der Markt eröffnet wird, um das einfach vergleichbar zu machen.
Sprechen wir noch kurz drüber, was die Nachfrage treibt. Sie haben jetzt schon die Energiesanierung genannt. Man liest immer wieder von anhaltend starker Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerprodukten. Wir haben überlegt, klar, in der Corona-Zeit haben viele ihr Haus umgebaut, ihre Wohnung neu gestaltet, einen Schrebergarten angeschafft oder wie auch immer, irgend sowas. Da war das eigentlich leicht zu erklären. Woher kommt die Nachfrage der Zukunft? Also ist es jetzt das Energiethema, das da wirklich so gespielt wird? Hält das an? War das jetzt ein Q3-Effekt? Wie ist das zu bewerten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich für uns auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Wo geht die Zukunft hin? Was brauchen unsere Kunden in der Zukunft? Wie können wir sicher sein, dass wir dazu gut aufgestellt sind? Und ich glaube, da sind für uns immer drei Sachen ganz wichtig. Sie nannten eben das Thema Energie und Energieeffizienz. Das ist nicht nur ein Q3-Thema, das ist ein Thema, das bleiben wird. Wir sehen das ja gerade auch in Europa. Sie kennen die ambitionierten Ziele der EU, Sie kennen die deutschen Ziele. Und wir haben natürlich in unseren Bestandsimmobilien in den Ländern, wo wir aktiv sind, das ist alles Kontinentaleuropa, da haben wir überall viele Menschen, die in Bestandsimmobilien wohnen. Und da gibt es überall Bedarf und auch Notwendigkeit, muss man sagen, im Sinne der CO2-Reduktion entsprechend weiter, die sowohl aus Energiepreisgründen als auch aus CO2-Neutralitätsgründen entsprechend weiter an der energetischen Sanierung zu arbeiten. Das wird uns in dieser Dekade, bin ich fest überzeugt, begleiten und ein ganz wichtiges Thema sein. Wir haben auch das Thema alternde Gesellschaft in den Ländern, wo wir aktiv sind. Das heißt, wir sehen eine steigende Nachfrage nach barrierearmen Renovierungen. Da kann man zum Beispiel an ein Badezimmer oder Ähnliches denken, wo natürlich auch in vielen Wohnungen, in vielen Häusern noch nicht der Status ist, den man sich idealerweise wünscht, wenn man in seinen Bewegungen eingeschränkt ist. Und wir haben natürlich auch immer noch, das gab es schon vor Corona, das gab es in Corona und das sehen wir auch unverändert. Diese gewisse Fokussierung auf das eigene Zuhause, auf das eigene Umfeld, was man so als Neudeutsch Homing und Cocooning nennt, das ist weiterhin ein Effekt und wir gehen davon aus, dass das als Phänomen auch in den nächsten Jahren bleiben wird. Und dann, wenn ich das noch ergänzen darf, eine der ganz wichtigen Themen: Menschen möchten so einkaufen, wie sie wollen, sprich die Verbindung zwischen Online und stationärem Handel ist etwas, was ganz wichtig ist und das sehen wir auch unverändert für die kommenden Jahre als wichtiges Element unseres gesellschaftlichen Setups, also in der Art und Weise, wie wir organisiert sind und wie wir unseren Kunden entgegentreten.
Sie haben jetzt beispielsweise das Cocooning angesprochen, das sind ja im Prinzip alles schon neudeutsche Begriffe, die wir gelernt haben in den letzten Jahren. Da fand ich es dann doch interessant, dass Sie immer den Vergleich auch zur Vorpandemie suchen in Ihren Zahlen, dass Sie beispielsweise beim Umsatz darauf hinweisen, dass er über Vorpandemie-Niveau liegt auf 3-Jahres-Vergleich plus 29,5%. Ich dachte eigentlich, die Pandemie hätte Ihnen vielleicht sogar gut getan, also in dem Sinne, dass das Konsumentenverhalten sich eben dementsprechend geändert hat, dass Sie davon eigentlich profitieren.
Völlig zutreffend. Die Pandemie hat uns gut getan, wie Sie es gesagt haben. Wir haben in der Pandemie ein ausgesprochen hohes Aktivitätenlevel gesehen und wir haben natürlich auch in den Phasen, wo es Schließungen gab, und die gab es in der einen und anderen Form fast in allen Ländern bei uns, außer Schweden und Rumänien, da haben wir natürlich nochmal einen ganz starken Anstieg im Online-Bereich gehabt. Gerade sowas wie Click and Collect, das Reservieren und Abholen war extrem beliebt, natürlich in Zeiten, wo unsere Märkte geschlossen waren. Nichtsdestoweniger, ich glaube, diesen Vergleich mit der Vorpandemiezeit, der ist aus unserer Sicht auch so wichtig, weil wir damit auch zeigen wollen, ja, es gab Besonderheiten in unserer wirtschaftlichen Performance in den Pandemiejahren, aber es ist auch eine langfristige Wachstumsgeschichte. Es ist eine Kontinuität bei uns in der Entwicklung und deshalb ist uns das auch wichtig, da immer den Vergleich aufzuzeigen.
Ja, jetzt müssen wir natürlich noch über dieses Thema Inflation sprechen, das jetzt schon angesprochen wurde, hier und da Erwähnung fand, Inflation und Preisentwicklung. Wie viel können Sie davon denn weitergeben? Also können Sie steigende Kosten, die ja in vielfältiger Weise steigen, so will ich es mal sagen, können Sie das komplett auf die Preise schlagen, also sozusagen an den Endverbraucher weitergeben, oder bleiben Sie zum Teil selbst drauf sitzen?
Sowohl als auch. Wir haben grundsätzlich, wenn wir uns die vergangenen 9 Monate unseres Geschäftsjahres anschauen, dann haben wir auf den Produktgruppen, die man vergleichen kann, also nicht alles kann man vergleichen, weil wir manchmal auch bestimmte Produkte aus dem Sortiment herausnehmen, dafür kommen vielleicht andere hinzu. Aber da, wo wir es vergleichen können, da haben wir in den vergangenen 9 Monaten eine durchschnittliche Preissteigerung von 8% auf der Verkaufsseite bei uns gesehen. Wir haben ja als Unternehmen, als Hornbach, eine sogenannte Dauertiefpreisstrategie. Das heißt, es ist uns sehr wichtig für unsere Kunden, weil wir ja diesen Fokus auf die Projekte haben, also auf eher langfristige Tätigkeiten, wenn Sie jetzt an so etwas wie eine Badrenovierung oder den Bau einer neuen Terrasse oder Ähnliches denken. Und aufgrund dieses langfristigen Projektgedanken haben wir gesagt, wir wollen ein verlässlicher Partner sein für unsere Kunden, auch über mehrere Wochen meinetwegen hinweg. Und deshalb ist es uns auch wichtig, nicht alle Preise, die wir auf der Einkaufsseite erfahren, 1:1 weiterzugeben, um, wie gesagt, dieser verlässliche Partner zu sein. Umgekehrt natürlich, ist es uns genauso wichtig, auch mit unseren Lieferanten im fairen Austausch zu sein. Das heißt, manche Einkaufspreise für uns müssen wir natürlich in der Steigerung mitnehmen, haben wir zum Teil mitgenommen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch im engen Austausch und Verhandlungen, um da auch entsprechend die Erleichterungen, die wir ja in den globalen Lieferketten jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, um da auch wieder auf unserer Einkaufsseite entsprechend mögliche Reduktionen zu verhandeln.
Ja, wenn Sie es nicht komplett weitergeben können, dann müssen Sie es sozusagen selber zahlen. Und das ist die Stelle, an der wir mal über den Gewinn sprechen sollten. Das bereinigte EBIT ist mit 326,3 Millionen Euro in 9 Monaten, also das sind jetzt die 9-Monatszahlen, 36% plus über Vor-Pandemie-Niveau. Ich hatte es ja gerade angesprochen, Sie vergleichen sich gerne mit dem Vor-Pandemie-Niveau, aber 17% unter Vorjahr. Da war es ein Rekordergebnis. Okay, ein Rekordergebnis muss immer erst auch mal getoppt werden. Aber minus 17%, Sie schreiben jetzt erwartungsgemäß. Woher kommt also der Rückgang?
Der Rückgang hat eine Reihe von Faktoren. Es ist, Sie sprachen ja vorhin auch schon die Bruttomarge an. Wir haben natürlich für uns immer ganz wichtig, wenn wir auf die Topline, auf den oberen Teil der Gewinn- und Verlustrechnung schauen, dann ist natürlich neben Brutto Marge, die sich leicht rückwärts entwickelt hat in diesem Geschäftsjahr, ist natürlich auch immer der Brutto, der Rohertrag für uns ganz wichtig. Da ist ein Wachstum ja entsprechend vonstatten gegangen. Das ist, finde ich, auch ein wichtiges Zeichen fürs nachhaltige Wachstum. Wenn wir dann in die verschiedenen Kostenfaktoren schauen, dann hatten wir natürlich unterjährig, wie jedes Unternehmen, Preissteigerungen zum Teil in logistischem Aufwand. Wir hatten natürlich auch Energiepreissteigerungen in unserem eigenen Betrieb, wobei die für uns, wir sind ja kein Produktionsunternehmen, immer auch von untergeordneter Bedeutung sind, wenn Sie uns direkt mit einem Industrie, mit einem produzierenden Unternehmen vergleichen. Nichtsdestoweniger, auch da sind natürlich unsere laufenden Betriebskosten gestiegen. Wir hatten in einzelnen Ländern, weil wir ja auch, es ist uns wichtig, ein fairer Arbeitgeber zu sein, da haben wir natürlich auch Inflationsausgleichszahlungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgenommen. Wenn Sie zum Beispiel an einige osteuropäische Länder denken, in unserem Fall Tschechien, Rumänien, die Inflation war da zum Teil bis zu 20%. Da haben wir bereits unterjährig Lohnerhöhungen vorgenommen, um auch sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ein faires Gehalt haben, von dem sie auch einen normalen Alltag bewältigen können. Und solche Themen haben einfach in unseren verschiedenen Kostenfaktoren entsprechend sich da niedergeschlagen. Und genau das, wie Sie sagten, das Vorjahr war ein Rekordjahr und das kann man dann nicht immer toppen. Für uns ist aber wichtig, gerade wenn wir uns die Topline anschauen, dass wir, wie gesagt, neben der Bruttomarge auch den Rohertrag weiter ausbauen und da sehen wir uns auf einem sehr guten Weg.
Ich will Energiepreise trotzdem nochmal ansprechen. Sie haben jetzt ja vorhin selbst gesagt, dass Sie in der Tendenz eher die ganz großen Läden haben. Das kostet natürlich auch eine Menge Strom, Beleuchtung und so weiter. Das schlägt jetzt nicht so sehr nieder, haben Sie gesagt, aber einen Unterschied wird es wahrscheinlich doch machen. Also spüren Sie das? Lässt sich das kompensieren? Lässt sich das vielleicht auch einsparen? Haben Sie irgendwas verändert? Wie gehen Sie mit diesen Energiepreisen um?
Ja, also da haben Sie ein ganz wichtiges Thema, ein für uns auch ganz wichtiges Thema angesprochen. Wir haben bereits in der Vergangenheit, also zum Beispiel in 2020, haben wir ja schon alle unsere Beleuchtungen auf LED-Beleuchtungen sukzessive ausgerollt und zwar sowohl in den Märkten als auch Parkplatzbeleuchtungen als auch sämtliche anderen Beleuchtungskörper. Wir haben jetzt natürlich auch nochmal uns sehr intensiv damit befasst, was gibt es noch für Änderungspotenzial, um den Verbrauch zu reduzieren. Die Märkte als solches, Sie nannten das Stichwort Beheizung, das ist grundsätzlich bei uns immer etwas einfacher, als wenn Sie das zum Beispiel mit einem Kaufhaus vergleichen, weil die Grundtemperatur in einem Baumarkt ist eine andere. Wenn im Winter Menschen zu uns kommen, die haben im Zweifelsfall ja Winterbekleidung an. Also die Grundtemperatur ist bei uns grundsätzlich anders als in einem Kaufhaus. Und insofern haben wir natürlich auch da die Temperaturen reduziert. Wir stellen ja auch überall da, wo es geht, sukzessive von sozusagen verbrennungsinduzierter Energie, sprich Gas oder ähnliches, um auf zum Beispiel Photovoltaik oder andere Formen, um entsprechend da unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und wir haben auch nochmal auch in unseren Zentralen, hier auch ganz klar in der Konzernzentrale, wo ich heute sitze, haben wir auch ein Programm initiiert. Wir sind, wie es so schön heißt, zusammengerückt und haben einzelne Gebäudeteile stillgelegt, um auch da einfach nochmal sehr bewusst und konsequent unseren Energieverbrauch zu reduzieren. Also da sind etliche Maßnahmen, die wir gestartet haben, zum Teil schon bereits losgelöst vor der Energiekrise dieses Jahr, aber zum Teil natürlich auch jetzt nochmal ganz konkret, um in diesem Winter unseren Beitrag zu leisten.
Ja, dann habe ich noch so ein letztes Großthema auf der Liste stehen, nämlich Lieferketten und Verfügbarkeiten. Auch eine wichtige Story, nicht nur der letzten Quartale, sondern eigentlich der letzten Jahre. Während der Corona-Zeit ging das ja alles los. Ich höre jetzt oft, dass die Lage sich wohl verbessert hat, dass die Verfügbarkeiten so ziemlich wieder gewährleistet sind. Andere Vorstände wiederum sagen mir, das stimmt gar nicht. Wie ist es denn bei Ihnen?
Das finde ich interessant. Ja, also ich muss sagen, da, wo wir jeden Tag betroffen sind und sei es nun auf der Einkaufsseite, sei es auf der Verkaufsseite, da sehen wir, sei es in den Energiepreisen, da, wo wir selber Energie einkaufen, um sie dann zu nutzen, sehen wir definitiv Erleichterungen jetzt in den letzten Monaten. Das können Sie auch zum Teil ja an öffentlichen Quellen nachvollziehen, wenn Sie sich anschauen, Container, Spot Pricing in den globalen Logistikketten, dann sieht man, dass wir da in den vergangenen 6 Monaten signifikant wieder runtergekommen sind, von den zum Teil ja wirklich sehr hohen Zahlen im April, Mai und auch schon im ersten Quartal des Jahres 2022. Insofern, da hatte sich die Lage signifikant entspannt. Wir haben außerdem jetzt in den letzten 3 Monaten Reduktionen bei den eigentlichen Energiepreisen hier in den Ländern, wenn wir da einkaufen. Es ist natürlich unverändert die Unsicherheit mit dem Blick nach vorne. Und ich glaube, wir haben alle im Ende 21, in dem Ausblick auf 22 war ja sehr viel positive Stimmung. Und natürlich haben viele dann in der Fassungslosigkeit mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine und den ganzen Nebeneffekten haben natürlich einige jetzt auch, muss man sagen, ist natürlich auch immer ein vorsichtiger Ausblick verständlich. Nichtsdestoweniger muss man auch sagen, wir haben in Europa sehr viel gemeistert in diesem Jahr. Und ich finde, auch das muss man anerkennen und das muss man sich auch als Unternehmer immer wieder vergegenwärtigen. Wir haben ja sehr viel hingekriegt und ich bin mir sicher, dass wir da auch einiges an positiven Faktoren in 23 in unserem unternehmerischen Handeln sehen werden. Das heißt nicht, dass alles einfach und unkompliziert ist. Das wäre naiv, aber ich glaube, wir müssen da auch einen gesunden Optimismus an den Tag legen und auch vor allen Dingen weiterhin im Unternehmerischen uns positiv nach vorne ausrichten.
Letzter Kostenfaktor bei einem Handelsunternehmen ist natürlich Marketing. Das Erste, was mir bei Ihnen da eingefallen ist, ist diese Kampagne mit den Buchstaben, die man ja schon häufiger gesehen hat. Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert, ist das auf jeden Fall hängen geblieben. Diese fiktiven Buchstabendiebstähle, wo immer irgendein Buchstabe weggenommen wurde. Sind denn solche Kampagnen für die Zukunft auch geplant? Also das sind ja Marketingausgaben, die wahrscheinlich nicht ganz so günstig sind wie in anderen Jahren.
Da haben Sie genau das bestätigt, was uns auch immer ganz wichtig ist. Unser Marketing soll ja vor allen Dingen auch den Brand stärken. Und ich denke, das freut mich zu hören, wenn das bei Ihnen geklappt hat. Das ist natürlich das Ziel gewesen. Und wir versuchen auch immer wieder da mit unseren Partnern, da haben wir ja externe Unterstützung, etwas zu bewegen, was, wie gesagt, was in Erinnerung bleibt, was auch nochmal eine andere Facette an den Tag bringt. Und es ist ja auch fast immer bei uns eine Werbung, die losgelöst von jetzt einzelnen Produkten ist, sondern sich, wie gesagt, mit eher im weitesten Sinne mit handwerklichem Handeln und Aktivitäten beschäftigt. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und in der Art und Weise wird sich auch unsere Marketingstrategie weiter manifestieren.
Bleibt zum Schluss nur noch der Ausblick. Die Prognose, die wurde im Sommer angepasst, jetzt bestätigt. Sie erwarten einen leichten Anstieg des Nettoumsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Da waren es 5,9 Milliarden, sowie einen Rückgang des bereinigten EBIT im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr. Das war ja das Rekordjahr, 362,6 Millionen Euro. Beim Umsatz sind es nach 9 Monaten jetzt über 5 Milliarden, beim bereinigten EBIT 326,3 Millionen, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Es fehlt also bei beidem gar nicht mehr so viel, wenn man sozusagen Q3 einfach nochmal drauflegen würde, wären Sie ein ganzes Stück drüber und Sie sind ja schon im 4. Quartal inzwischen. Erwarten Sie denn ein schwaches Quartal oder warum wurde die Prognose nicht angehoben?
Wir haben üblicherweise im 4. Quartal unser schwächstes Quartal. Das heißt nicht, dass es zwangsweise sehr schwach ist, aber es ist traditionell das Quartal, wo aufgrund der Witterung und aufgrund sonstiger Aktivitäten das Ergebnis niedriger ist als in allen anderen Quartalen und üblicherweise auch negativ werden kann. Das ist insofern weiter nicht ungewöhnlich, wenn wir dann davon ausgehen, dass wir zwischen jetzt und oder zwischen den Zahlen zum dritten Quartal und unserem Geschäftsjahresende Ende Februar im gesamten EBIT etwas verlieren werden. Das ist der normale Lauf der Dinge, auch wenn wir wie in jedem Jahr versuchen natürlich da ein bestmögliches Ergebnis zu wirtschaften, aber das ist am Ende des Tages dadurch getrieben, dass unser Geschäft auch witterungsabhängig ist.
Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vielleicht auch ein bisschen eine passende Witterung. Ich glaube, ein bisschen wärmerer Winter würde uns allen gut tun. Frau Dohm, soweit vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Leben, für den Austausch.
Börsenradio Network AG.